Wir wollen die nächsten Wochen mal diese drei, sagen wir mal, Patriarchen anschauen, Abraham, Isaak und Jakob, und was die natürlich mit uns heute zu tun haben. Ich denke, ein paar Verse aus dem Neuen Testament zeigen das auch. Der Herr stellt sich im Alten Testament ja vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wem stellt er sich das erste Mal so vor? Mose in der Wüste, am Anfang von 2. Buch Mose. Beim Dornbusch stellt er sich ihm so vor und dann sagt er, geh zu deinem Volk und sage ihm, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs schickt mich. Und das ist ein Begriff, der auch im Neuen Testament genauso wiederholt wird. An etlichen Stellen, in 3 Evangelien, nicht in 4, aber in 3 Evangelien wird es wiederholt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in Matthäus, Markus und Lukas wird es wiederholt, in Johannes nicht. Müsst ihr mal nachdenken drüber, warum ausgerechnet in Johannes nicht und in den anderen 3 ja. Ich denke, der Herr hat die Schrift so zusammengestellt, dass diese Dinge eine Bedeutung haben. Und wenn etwas nicht gesagt wird, hat das auch eine Bedeutung. Auf jeden Fall, dass der Herr es wiederholt, zeigt, dass er derselbe Gott ist wie damals, heute auch. Und dass er heute nach denselben Prinzipien handelt, wie er damals gehandelt hat. Und wir können daraus auch ableiten, wie der Herr mit uns handelt. Und wenn man Abraham, Isaak, Jakob anschaut, die Geschichte anschaut, dann sieht man, es geht darum, dass der Mensch erstmal als Individuum auch behandelt wird. Ich könnte auch sagen, umgewandelt wird, aber besser behandelt wird. Aber das Endziel ist dann doch, ein Volk zu haben. Und das wird auch dem Abraham von vornherein so gesagt. Es gibt mit Abraham auch eine Änderung, möchte ich sagen, wie der Herr handelt. Bis Abraham war es etwas anders. Zum Beispiel herausragend ist Henoch, wenn man das kurz noch liest. Henoch in 1. Mose 5. Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuschalach, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuschalach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn weg. Dieses Wandeln hier ist ein spezielles Wort, das heißt Wandeln zur Freude eines anderen. Und das sehen wir dann auch im Neuen Testament, im Hebräer 11 wird Henoch ja wieder erwähnt. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch weggenommen, damit er den Tod nicht sähe, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Denn vor seiner Wegnahme hatte er das Zeugnis erlangt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und wenn wir jetzt noch Judas dazu nehmen, da wird er wieder erwähnt. Judas lese ich Vers 14 und 15. Und es hat auch Henoch, der 7. von Adam an, über sie geweissagt und gesprochen. Siehe, der Herr kam mit Myriaden seiner Heiligen, gegen alle das Gericht zu vollstrecken und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos getan haben, und so weiter. Das zeigt, Henoch hat etwas gesehen von dem Gericht, das kommen wird, auch für uns noch in der Zukunft ist. Daraufhin hat er seinen Sohn einen bestimmten Namen gegeben. Methuschalach heißt, wenn er stirbt, dann kommt es, nämlich das Gericht. Und er hat seinen Lebenswandel völlig geändert. Ab 65 Jahren bekommt er diesen Sohn, nennt ihn so, und dann heißt es, nächsten 300 Jahre wandelte er mit Gott. Und zwar so, dass Gott ihn weggenommen habe, weil er das Zeugnis hatte, dass er Gott wohlgefallen hat. Aber er hat etwas gesehen vom Gericht und hat auch darüber gesprochen. Bei Noah ist es ähnlich, auch ein herausragender Mensch in dieser Zeit, der besonders erwähnt wird. In 1. Mose 6, Vers 9 am Ende. Noah lebte mit Gott, also ganz ähnlich. Und Noah wird wieder in Hebräer 11 auch erwähnt. Dort heißt durch Glauben, Hebräer 11, Vers 7, hat Noah in Gottesfurcht die Arche zubereitet zur Rettung seines Hauses, nachdem er Weisung empfangen hatte über das, was man noch nicht sah. Denn durch ihn sprach er der Welt das Urteil und wurde zum Erben der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Und wenn wir dann noch 2. Petrus 2, Vers 5, dort heißt es, wenn er die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah bewahrt hat, den achten, einen Herold der Gerechtigkeit, als er eine Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Das zeigt, ein Herold oder ein Prediger der Gerechtigkeit, das heißt, Noah hat gesprochen, nachdem dieses Gericht, das als Flut kommen sollte, beschlossen war und der Herr noch 120 Jahre gesetzt hat, war Noah ein Herold der Gerechtigkeit. Er hat darüber gesprochen, über das, was kommen sollte. Aber die Menschen haben nicht gehört, das wissen wir, es sind nur 8 in der Arche gewesen zum Schluss. Aber mit Abraham ändert sich das alles. Abraham lebte in Ur in Chaldäa. Und was ist bei ihm das Besondere? Hier fing Gott an, den Menschen herauszurufen. Es ging nicht mehr darum, versteht mich nicht falsch, die Welt zu retten oder zu verbessern, sondern es ging darum, herauszukommen. Und das bleibt bis heute. Die Gemeinde heute ist die Versammlung der Herausgerufenen. Wir gehören nicht zur Welt. Wir sind zwar in der Welt, aber wir sind herausgerufen. Wir sind nicht die, die Welt verbessern sollen. Wir sollen sie auch nicht verschlechtern, natürlich. Das will ich damit nicht sagen. Wir sollen sie nicht zerstören. Aber wir können diese Welt nicht retten. Wir können predigen. Wir können Evangelium verkündigen. Wir können schauen, dass Menschen gerettet werden. Aber diese Welt, wie sie ist, werden wir nicht mehr ändern. Ich denke, in den letzten Jahren sind wir mehr denn je davon überzeugt. Wir wollen einfach mal ein paar Stationen von Abraham durchgehen. Ich gehe einfach etwas durch, so dass wir auch Zusammenhänge erkennen. Abraham lebte in Ur in Chaldäa, im Zweistromland. Über diese Stadt weiß man relativ viel. Sie wurde schon 1850 etwa angefangen auszugraben bis 1930 ungefähr. Man weiß sehr viel, man fand sehr viel, man hat gesehen, es war damals eine Handelsstadt, eine blühende Handelsstadt zu Abrahams Zeit. Der Euphrat floss dran vorbei, heute nicht mehr. Und die Menschen lebten in Häusern. Man hat eine Bibliothek gefunden, sie waren also wirklich hochentwickelt. Und man kann diese Bibliothek, diese Keilschrifttafeln, lesen. Man hat sie entziffert, man weiß also ziemlich viel. Abraham lebte dort und er war, so sagt uns Josua zum Beispiel, ein Götzendiener. Er kannte den wahren Gott nicht. Er war zwar Semit, ein Nachkomme Sens, aber er kannte den wahren Gott nicht, er war ein Götzendiener. Ich lese mal Josua 24, Vers 2. Josua sprach zu dem ganzen Volk, das ist Josuas letzte Rede. So spricht der Herr, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und deren Vater Nahors, Und sie dienten anderen Göttern. Auch in Apostelgeschichte 7 bei der Rede von Stephanus sehen wir das. Ganz speziell in Ur wurde ein Mondgott verehrt, der auch die Menschen fruchtbar machen sollte. Das nur zum Hintergrund, wenn wir sehen, dass Abraham dort wohnte und eine Frau hatte, die unfruchtbar war. Und er bekommt die Verheißung in Ur, dort erscheint ihm der Gott der Herrlichkeit und verheißt ihm, dass er ein großes Volk werden wird. Aber er hatte eine Frau, die unfruchtbar war. In Kapitel 11 ziehen sie schon aus, sieht man. Und in Kapitel 12, die ersten drei Verse, sind ein Rückbezug. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Stephanus in Apostelgeschichte 7. Der Gott der Herrlichkeit erscheint ihm in Ur in Chaldäa. Und dort sagt er ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist übrigens ein Vers, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ich habe zwar mit Prediger angefangen, das war auch genau das Richtige für mich. Aber dann habe ich im 1. Mose gelesen und kam an dieses. Und da hat der Herr wirklich zu mir gesprochen. Das ist es. Du musst herauskommen. Das gilt für uns jeden. Das heißt nicht, dass du sofort aus der Wohnung deines Vaters ausziehen sollst. Das meine ich nicht. Aber mindestens innerlich sollen wir nicht daran hängen, egal wo wir sind. Komm heraus. Und der Herr hat damals wirklich stark zu mir gesprochen. Komm heraus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. Um dem Herrn zu folgen, muss ich mich von diesen Dingen ablösen. Sagen wir es mal so. Das hat Abraham gesagt bekommen. Und dann geht's weiter. Ich will dir in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Das gilt übrigens bis heute, wie wir auch leicht in der ganzen Geschichte von Israel sehen können. Die, die gegen Israel waren, sind alles Völker, die dann irgendwann mal untergegangen sind. Die dich segnen, will ich segnen. Wer dir flucht, den werde ich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist das Evangelium, sagt Paulus. Das heißt, es betrifft auch uns. Nicht nur das Volk Israel. Abraham war zwar erwählt und berufen, das heißt aber nicht, dass alle anderen verworfen sind. Aber mit Abraham wollte Gott seinen Vorsatz ausführen. Und Abraham war einer in Ur, in Chaldäa, in einer götzendienerischen Stadt, und er war ein Götzendiener, und wir lesen vorher von ihm nichts. Er wurde berufen. Keine Voraussetzung. Deswegen habe ich da den Vers aus dem 2. Timotheus noch genommen. Keine Voraussetzung. Abraham hat nichts dazu getan, dass er berufen wurde. Von sich aus. Gott kannte ihn natürlich und er wusste, wie er reagieren wird. Aber Abraham ist kein besonderer Mensch. So eigentlich wie wir alle. Und trotzdem sind wir berufen. Und auserwählt. Lob den Herrn. Der Auszug von Abraham aus Ur war nicht ganz so, wie es der Herr ihm gesagt hatte. Sogar sein Vater hat die Initiative ergriffen. Das lesen wir am Ende von Kapitel 11. Und sie sind losgezogen und sind bis Haran gekommen. Das ist, ich weiß nicht, knapp der halbe Weg, sowas. Und dort sind sie etliche Jahre stecken geblieben. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgerechnet, wie viele Jahre, aber es müssen einige Jahre gewesen sein, bis der Vater starb. Und dann konnte Abraham weiterziehen. Dann ging es wieder einen Schritt weiter. Er sollte ja aus seinem Land, da ist er jetzt irgendwie rausgekommen, aber seine Verwandtschaft und sein Vaterhaus hat er immer noch hinten dran gehabt. Das heißt, er hat nicht ganz dem Sprechen des Herrn entsprochen. Wenn ich das lese, dann sehe ich eigentlich auch mich darin. Ich weiß so viel, lese so viel, der Herr sagt mir was. Und manchmal komme ich dem eben nur halb nach. Der Effekt davon ist, dass wir irgendwo stecken bleiben. Der Herr möchte weitergehen mit uns, er möchte vorangehen mit uns. Er möchte sehen, dass wir wachsen, zunehmen, dass wir nützlich sind für seinen Vorsatz. Aber wenn wir ihm nicht gehorchen, werden wir irgendwo stecken bleiben. So ging es mit Abraham. Er blieb in Haran stecken. Er hat nicht das Ziel erreicht. Gell? Irgendwann mal stirbt sein Vater, dann geht's weiter und sie kommen nach Kanaan. Weiß jemand, woher die Kanaaniter kommen? Sind Nachkommen Hams. Und zwar hat Noah, warum er das wusste, weiß ich nicht, im Ende von 1. Mose 9, als Ham sich an seinem Vater praktisch vergeht, wird Kanaan verflucht. Und das sind die Kanaaniter, die dort im Land lebten, wo Abraham hinkam. Jetzt bin ich wieder in 1. Mose 12, am Ende von Vers 4. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Da ist er raus und sie sind ins gute Land gekommen, zuerst nach Sichem in Vers 6. Damals waren die Kanaaniter im Land. Dann erschien ihm der Herr noch einmal und hat diesen Bund nochmal erneuert. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Nicht mehr in ein Land, sondern dieses Land. Es war schon etwas konkreter. Und dort baut Abraham dem Herrn einen Altar. Und dann geht er weiter Richtung Süden und schlägt sein Zelt auf zwischen Bethel und Ai. Ai heißt Trümmerhaufen. Auf der einen Seite Trümmerhaufen, auf der anderen Seite Bethel, das Haus Gottes. Eine Situation, die wir vielleicht auch manchmal kennen. Dass wir irgendwo so dazwischen sind und uns entscheiden müssen, Trümmerhaufen oder Haus Gottes. Auf jeden Fall baut er auch dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Was dann kommt, ist etwas Erstaunliches. Es kommt eine Hungersnot. Also die Situation ist die, Abraham hat dem Herrn einigermaßen gehorcht, sagen wir, ich formuliere es einfach mal so, ist mit dem Herrn gegangen, ist am richtigen Ort und es kommt eine Hungersnot. Manchmal vermutet man das nicht, ich bin doch dem Herrn gehorsam, ich gehe doch mit dem Herrn und trotzdem kommt etwas, was ich nicht will. Was hier kommt, ist eine Prüfung, ganz einfach eine Prüfung. Der Herr hat Abraham geprüft. Was passiert jetzt? Ich möchte da noch einen Vers aus Jakobus lesen. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen versprochen hat, die ihn lieben. In Vers 13 heißt dann, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er selbst versucht niemand. Jakobus unterscheidet hier zwischen einer Prüfung und einer Versuchung. Gott versucht niemals, aber er prüft. Gott führt niemals zum Bösen. Gott führt niemals zur Sünde. Versucht nie mit Sünde, aber er prüft uns. Immer wieder mal kommt eine Prüfung. Wenn wir Abraham anschauen, dann sehen wir eine Prüfung nach der anderen. Und diese Hungersnot war eine Prüfung, gleich vorausgesagt eine Prüfung, die er nicht bestanden hat. Das heißt dann, er zog nach Ägypten hinab. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen, es ist sonst einfach zu viel, aber ich finde diese Zusammenhänge für uns persönlich, für mich persönlich sehr aufschlussreich. Er geht nach Ägypten und dort macht er den Trick. Er gibt Sarah als seine Schwester aus. Das war nicht gelogen, aber es hat einen falschen Eindruck vermittelt. Also war es doch gelogen. Sarah war seine Halbschwester. Also war es die halbe Wahrheit oder wie auch immer. Jedenfalls gibt es dann ein Problem. Er sagt, sag, du bist meine Schwester, damit sie mich nicht töten, weil du so schön bist. Ja. Die Ägypter sehen dann sogar, dass Sarah sehr schön war, heißt hier. Und der Pharao lässt sie kommen. Das ist hier in der Elberfelder ein bisschen unglücklich übersetzt. Er hat sie noch nicht zur Frau genommen. In der Schlachterbibel oder in der Lutherbibel ist es in dem Fall besser übersetzt. Er beabsichtigte es. Es war kurz davor, aber Gott ist dann eingeschritten. Und der ganze Schwindel ist aufgeflogen. Aber auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass Abraham sehr, sehr viele Geschenke bekommen hat. Das waren Brautgeschenke für Sarah, das muss man wissen, ja. 1. Mose 12, Vers 16. Er tat Abraham ihretwegen Gutes und er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Er war schon reich, aber er wurde jetzt wirklich reich, richtig reich. Und dann heißt der Pharao, hat ihm noch ein Geleit gegeben, wie er dann wieder gegangen ist. Vielleicht wollte er sicher gehen, dass er wirklich auch geht, das steht hier nicht, aber vielleicht war es auch ein Schutz für die vielen Reichtümer. So, jetzt bin ich in Kapitel 13. Abraham zog aus Ägypten herauf. Es geht wieder aufwärts. Und alles, was er hatte, und Lot mit ihm. Also immer noch nicht ganz richtig. Und er geht zurück an den Ort, von dem er ausgegangen ist. Zu dem Altar zwischen Bethel und Ai. An diesen Ort ist er zurückgegangen. So ist es manchmal gut, wenn wir merken, wir sind irgendwo abgewichen von dem, was der Herr von uns möchte, dass wir eine Art Rückbesinnung machen. Wo bin ich denn eigentlich anders gelaufen, als ich hätte laufen sollen? Dass wir an diesen Ort sozusagen zurückgehen. Was jetzt kommt, Abraham ist sehr reich, hat viele Schafe, Esel, Eselinnen, Kamele, Lot auch. Es ist so viel, dass sie aneinander geraten und sie trennen sich. Abraham lässt Lot die Wahl, sucht dir raus, wo du hin willst, ihm war es wohl egal, er hing nicht dran, er konnte da oder dort leben. Lot sieht das Jordantal, schön grün, ist ja immer bewässert. Und von Lot heißt, er sah, dass es aussah wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Er kannte ja den Nil aus Ägypten, das Fruchtbare. Und das hat er gewählt. Und Lots Geschichte ist nochmal ein Thema für sich. Er zieht dann ins Jordantal und zieht immer weiter nach Süden, bis er in Sodom gelandet ist. Aber jetzt heißt es in Vers 14, der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Das ist wichtig. Jetzt hat Abraham den Zustand erreicht, den er hätte von Anfang an haben sollen. Er war ausgezogen aus seinem Vaterhaus, seine Verwandtschaft war weg. Jetzt war es richtig. Und jetzt spricht der Herr sehr konkret zu ihm. Der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Mache dich auf und durchwandere das Land seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terebinten von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Das ist der dritte jetzt. Das Wort Hebron, weiß jemand, was es heißt? Ich denke ja. Hebron heißt Gemeinschaft. Das zeigt, Abraham hat jetzt alles hinter sich gelassen und ist endlich in der Gemeinschaft mit Gott angekommen. Das ist das, was der Herr möchte, dass wir in die Gemeinschaft kommen mit ihm. Es gibt so viele Verse im Neuen Testament, ich zitiere nur 1. Korinther 1, Vers 9, dass wir berufen sind hinein in die Gemeinschaft. Ganz wichtiger Vers. Oder 1. Johannes 1, Vers 3 und 4, die Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft untereinander und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Das ist das, was er möchte. Jetzt, nachdem Abraham alles hinter sich gelassen hat, kam er hinein in die Gemeinschaft. Das ist einfach zu viel und zu detailreich. Wir müssten noch eine Stunde oder zwei dranhängen. Die Rettung Lots, auf die werden wir nicht eingehen. Er lernt Melchisedek kennen, auch eine ganz erstaunliche Persönlichkeit. Melchisedek war Kanaaniter, aber er war Priester Gottes des Höchsten. Er kannte Gott. Er kannte Gott noch. Gott war bekannt. Also dieser eine Gott. Und nach dieser Schlacht sagt Gott zu Abraham, Kapitel 15 bin ich jetzt am Anfang, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Aber Abraham geht's wie auch oft uns, er hört irgendwie, ich möchte mal sagen, gefiltert. Der Herr sagt, ich bin dein großer Lohn. Und Abraham sagt, was willst du mir geben? Ich bin ja doch kinderlos. Ich gehe kinderlos dahin. Das zeigt, wie groß und stark dieser Wunsch von Abraham war, einen Nachkommen zu haben. Der Herr sagt, ich bin dein großer Lohn. Und er sagt, ich möchte aber ein Kind. Ich möchte einen Nachkommen haben. Und er befürchtet, dass Eliezer oder irgendjemand, der in seinem Haus geboren wird, sein Nachkomme ist, alles erben wird. Und der Herr führt ihn dann hinaus, und er führte ihn hinaus, Vers 5, und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ein ganz wichtiger Vers. Das ist die erste Erwähnung des Glaubens in der Bibel. Abraham glaubte dem Herrn und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Gerechtigkeit aus Glauben, die bis heute gilt. Und dann schließen sie einen Bund. Das ist vielleicht etwas für uns seltsam, der Rest von Kapitel 15. Abraham muss Tiere zerteilen in der Mitte und rechts und links hinlegen, also eine Gasse machen aus diesen halben Tieren, links halbe Tiere, rechts halbe Tiere, eine Gasse in der Mitte. Das war im Nahen Osten damals die Art und Weise, wie ein Bund geschlossen wurde. Die Tiere wurden geteilt und hingelegt, dann wurde der Bund, der Vertrag verlesen und die beiden Vertragsparteien gingen durch diese Gasse hindurch, um zu sagen, wer den Bund bricht, dem wird genau das passieren. Das ist einfach der Hintergrund hier. Gott erneuert seinen Bund mit Abraham, aber Abraham in Vers 12 heißt es dann, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und dann springe ich zu Vers 17, sieht Abraham, die Sonne ist untergegangen, Finsternis eingetreten, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Vom Nil bis zum Euphrat. Das wird erst viel später noch sein, ist heute noch nicht. Aber was hier ist, ist diese Feuerfackel geht durch diese Gasse. Das heißt, das ist die, das Wort kommt nicht in der Schrift vor, aber es ist die Schechina, die Feuersäule, die später dann da ist. Das heißt, der Herr ist allein durch diese Gasse gegangen. Das zeigt, er allein übernimmt die Verantwortung für die Erfüllung dieses Bundes. Und Abraham hat in der Zeit geschlafen. Er hat nichts dazu getan. Nur der Herr ist fähig, diesen Bund auch wirklich zu erfüllen und durchzuführen. Alles, was der Herr an uns tut, das tut er. Wir tun nichts dazu. Jetzt müssten wir noch auf die Hagar eingehen und auf die Beschneidung, aber ich denke, das wird jetzt einfach zu viel. Es ist schon 12. Wir wollen auch die nächsten Versammlungen noch weiter da drin bleiben, denn es ist einfach alles, was ihm passiert, ist irgendwie auch unsere Geschichte. Bis hin, dass der Herr ein Volk bekommt und zur Herrschaft kommt. Wenn ihr Zeit habt und es mögt, dann bleibt auch in diesem Wort. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, bis Isaak oder bis Josef oder Jakob zwischendrin. Josef gehört zu Jakob, dass wir die nächsten Wochen das uns einfach etwas genauer anschauen. Lobe den Herrn für sein Wort.
Psalm 105 gelesen. 7 bis 12. Er ist der Herr, unser Gott, seine Gerichte sind auf der ganzen Erde. Er gedenkt ewig an seinen Bund und an das Wort, das er auf 1000 Generationen hin befohlen hat, den er mit Abraham geschlossen hat und an den Eid mit Isaak. Er befestigt ihn für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Als sie noch gering an Zahl waren, ja sehr gering und Fremdlinge darin.
Matthäus 19, Vers 27. Da fragt der Petrus den Herrn, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir denn bekommen? Schon eine gute Frage auch. Das, was der Herr will, dass wir verlassen, sicher gibt es aus unserer Sicht auch Dinge, die sind irgendwie schön, positiv. Aber vieles, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, vieles ist doch eigentlich gar nicht wertvoll. Ja, meine Sorgen um die Zukunft, solche Dinge. Ja, da will der Herr mich auch rausrufen. Das hindert die Gemeinschaft. Es bleibt nichts, was der Herr in dich einwirkt. Das bleibt für die Ewigkeit. Wenn du mit den Geschwistern aufgebaut wirst, das bleibt für die Ewigkeit. Aber dein Bankkonto, deine Position in der Arbeit, also es ist eigentlich nicht wertvoll, was der Herr von uns will, dass wir verlassen. Und es ist wunderbar, was er uns geben will. Er ist unser sehr großer Lohn. Ich bin sehr ermutigt, neu herauszukommen. Manche Gedanken, die kommen immer wieder und die müssen wir gefangen nehmen, sagt das Wort. Aber es ist so wunderbar, wir können in diese Gemeinschaft kommen. Lob den Herrn.
Hatte ich letzten Sonntag Kinderversammlung und da sprechen wir genau über das gleiche Thema. 1. Mose 17, Vers 1 heißt es dann, und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und dann heißt es hier in der Elberfelder, lebe vor meinem Angesicht oder wandle vor mir und sei untadelig. Und in einer Fußnote, wandle vor mir und sei ganz bei mir, heißt es eigentlich, das ist das hebräische Wort Tamim. Und das hat mich irgendwie so berührt, das hat mich so angesprochen. Der Herr will, dass unser Herz ganz bei ihm ist. Auch damals Abraham wollte, dass Abrahams Herz ganz auf ihn ausgerichtet ist. Das hat nichts mit sündloser Perfektion zu tun, dass wir irgendwie untadelig sein müssen vor Gott oder so, sondern dieses Wort hat die Grundbedeutung, vor Gott, mit Gott, auf Gott ausgerichtet zu sein in seinem Wandel. Und das hat mich so berührt, dass Gott die Gemeinschaft damals schon mit Abraham gesucht hat und ja, so ein Verlangen hatte. Er hat ihn herausgerufen, für ihn selber eigentlich, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, und kam dann ja auch später zu ihm hin und hat ihn besucht und so weiter. Das bestätigt das dann auch, und das hat mich so berührt. Gott will mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Er sucht uns. Er sucht unsere Gegenwart. Er sucht unsere Gemeinschaft. Und wir sollen solche Menschen sein, die ihn auch suchen und die ja Stück für Stück all das Ganze ablegen, all das. Uns geht's ja wirklich genauso wie Abraham. Aber der hat trotzdem Geduld mit uns und er wirkt durch alle Umstände, bis wir an dem Punkt sind, wo er uns hinhaben will. Das kann ich wirklich auch in meinem Leben bezeugen. Das ist so kostbar. Aber dieses Wort Tamim eben, was so auf mich ausgerichtet, in meiner Gemeinschaft, ganz nah bei mir heißt, das ist wirklich kostbar. Und das kam mir auch heute so raus. Es war so eine Bestätigung. Ja, der Herr möchte mit uns Gemeinschaft haben.
Ich wollte nur ganz kurz einen Vers hier lesen. 1. Mose 12, Vers 4. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Hebräer heißt es dann auch entsprechend. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, an einen Ort auszuziehen, den er zum Erbe empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wo er hinkäme. Amen.
Noch zwei Verse. Das eine ist in Römer 11, Vers 29. Da heißt es, Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Lob den Herrn. Ja, er hat uns berufen und das kann ihn nicht gereuen. Diese Berufung Abrahams ist in die Gemeinschaft mit Gott hinein und hat einen Aspekt, der für Gott sehr wichtig ist. Er will eine ganz große Nachkommenschaft haben. Er will nicht nur den einen Abraham, sondern in diesem Abraham seine ganze Nachkommenschaft. So, das ist wirklich großartig, dass Gott nicht nur Einzelne beruft. Natürlich in unserer Geschichte, persönlichen Geschichte, hört jeder die Berufung des Herrn für sich. Aber seine Berufung ist so groß. Er möchte in Abraham eine ganze Nachkommenschaft haben. Viele Menschen, die wie Abraham in Gemeinschaft mit ihm sind, die ihn kennen, die nah dran sind, die ihm folgen, die auch, ja, wir wissen ja, im Galaterbrief ist dann die Erfüllung gekommen. Der Segen Abrahams kam unter die Nationen und wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sind alle einer in Christus. Dies ist eine wunderbare Berufung Gottes, ein Volk in Christus durch den Geist zu gewinnen. Und wir beten für vielerlei weitere Erfahrung des Geistes in dieser Woche, dass Gottes Herzenswunsch erfüllt wird. Lobt den Herrn.